Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
Wir stehen eigentlich in den Kinderschuhen der Anwendung. Die Prinzipien sind klar, aber die große Frage ist momentan die kommerzielle Umsetzung.
Sagt Uwe Reimer vom Institut für Energieforschung in Jülich über Brennstoffzellen.
Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 66. Mein Name ist Christina Newinger.
Und ich bin Jens Kube. Heute beschäftigen wir uns mit Brennstoffzellen, die Wasserstoff in Energie umwandeln können, und erklären außerdem, wie sich dieser Wasserstoff mit Hilfe von Solarenergie direkt erzeugen lässt. In den Nachrichten berichten wir darüber, wie die Magellanschen Wolken bei der Kollision zweier Galaxien entstanden sein könnten, unter welchen Bedingungen ein Diamant weich wird, und über den ersten Forschungsflug des Teleskops SOFIA. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Berlin, Darmstadt und Münster.
Energie ist...
Das kann ich nicht sagen.
Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort.
Durch Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder?
Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
Ist es der Traum der Physiker und Chemiker, eigentlich aus Kraftstoffen direkt Elektrizität erzeugen zu können? Und das Bestreben besteht nun darin, diese elektrische Energie mit sehr wenig Verlusten aus den chemischen Energieträgern zu erzeugen.
Sagt Uwe Reimer vom Institut für Energieforschung in Jülich. Dort arbeitet er an der Modellierung von Brennstoffzellen, welche zur Verwirklichung dieses Traumes beitragen.
Ganz allgemein gesagt, eine Brennstoffzelle, ein Energiewandler, es ist keine Energiequelle. Die Brennstoffzelle erzeugt Energie, indem sie Wasserstoff und Sauerstoff vereinigt. Das ist eine Verbrennungsreaktion. Wenn man Wasserstoff und Sauerstoff aufeinander loslässt, dann wird ja alle Energie in Wärme umgewandelt. Und so der erste wichtige Punkt ist, den die Brennstoffzelle hat, ist, sie verfügt über eine Membran, um die beiden Gase zu trennen. Und diese Membran ist in der Lage, eine der Gase aufzunehmen und als Ion zu leiten.
Diese Ionen transportieren dann die elektrischen Ladungen. Je nachdem, bei welcher Temperatur der Prozess einsetzt, unterscheidet man zwischen Hochtemperatur- und Niedrigtemperatur-Brennstoffzellen. Bei Hochtemperatur-Brennstoffzellen fängt die Membran bei ca. 800 Grad Celsius an, den Wasserdampf in Wasserstoff- und Sauerstoffionen zu trennen und zu leiten. Einen Trick muss man dafür allerdings noch anwenden.
Letztendlich müssen Sie die Membran auf beiden Seiten noch mit Katalysatoren versehen. Im einfachsten Fall wäre das ein Platinkatalysator auf beiden Seiten, der sozusagen den Molekülen hilft, ein bisschen Elektronen abzustreifen und sie sozusagen auszuziehen, um für die Ehe bereit zu machen. Und die Elektronen werden dann an den Katalysator abgegeben, können außerhalb der Membran sozusagen außen elektrisch Arbeit verrichten, werden dann der Ehe wieder zugeführt und am Ende verlässt Wasser als Reaktionsprodukt die Brennstoffzelle.
Wie man sich also die Eigenschaften der Brennstoffzellen zunutze machen kann, ist sehr gut verstanden. So gibt es heute schon kleine tragbare Brennstoffzellen für den Hausgebrauch zu kaufen. Für eine wirklich wirtschaftliche Nutzung gilt es allerdings, noch einige Hürden zu überwinden.
Ein ganz großer Gegenstand der Forschung ist momentan, die Brennstoffzelle preiswerter zu machen. Also die Grundprinzipien sind recht lange bekannt und es gibt auch schon sehr viele technische Lösungen, die sehr ausgereift sind. Ein gutes Beispiel sind, dass viele Automobilfirmen eigentlich über Prototypen verfügen, nur der Preis stimmt einfach noch lange nicht. Und da arbeitet man jetzt daran, zum Beispiel neue Katalysatoren zu entwickeln, da bei allen Niedertemperatur-Brennstoffzellen Platin als Katalysator momentan zwingend notwendig ist. Und das ist natürlich ein sehr teures Metall, was auch gar nicht in so großen Mengen verfügbar ist und sein wird.
Neben den Materialien für die Brennstoffzellen braucht es natürlich auch die chemischen Energieträger. Den für die Verbrennung notwendigen Sauerstoff entnehmen die Forscher der naheliegendsten Quelle, der Luft. Wo aber bekommt man den Wasserstoff her? Eine Antwort auf diese Frage hat Martin Röb vom Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Dort stellen die Wissenschaftler mit Hilfe von Solarenergie aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff her.
Was man braucht, sind hohe Temperaturen, also zwischen 800 und 1200 Grad. Ich brauche einen geschlossenen Reaktor, um natürlich atmosphärischen Sauerstoff auszuschließen. Und ich brauche ein spezielles Pumpsystem und ein System, was Wärme zurückgewinnen kann. Und natürlich eine Methode, wie ich Sonne einfangen kann auf so einem Temperaturniveau.
Damit ist es aber noch nicht getan. Damit die gewünschten Reaktionen schon bei 800 und nicht erst bei 3000 Grad Celsius ablaufen, benötigt man noch ein Hilfsmittel.
Und dieses Hilfsmittel ist ein spezielles Metalloxid. Man nennt das Ferrit. Und dieses ist halt in der Lage, Sauerstoff aufzunehmen und wieder abzugeben. Und zwar auch Sauerstoff aus Wasser.
Die für die Reaktionen notwendige Wärme liefert die Sonne.
Solarstrahlung wird erstmal in Wärme, und zwar in Hochtemperaturwärme, umgewandelt und instantan aber genutzt, um einen chemischen Prozess anzutreiben. Und dieser Prozess ist mehrstufig. In unserem Fall haben wir es so einfach wie möglich versucht zu halten, indem wir einen zweistufigen Prozess anwenden. In dem ersten Prozess wird der Wasserstoff hergestellt, im zweiten der Sauerstoff. In dem ersten Schritt arbeiten wir unter Wasserdampf. Wasserdampf wird gespalten, das Metalloxid nimmt den Sauerstoff auf, Wasserstoff bleibt als Produkt übrig. Nach einer Weile müssen wir die Prozessbedingungen ändern, unter denen dann der Wasserdampf abgeschaltet wird und wir den Sauerstoff wieder aus dem Metalloxid entfernen.
In Almería in Spanien steht bereits ein Solarturm, welcher mit Hilfe von Sonnenenergie Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Das Sonnenlicht wird durch Spiegelflächen von mehreren hundert Quadratmetern auf den Solarturm reflektiert. In einer wabenartigen Struktur ist dort eine Keramik angebracht.
Die Wabe, das ist letztendlich eine poröse Struktur mit einzelnen Kanälen und die wiederum ist mit dem genannten Ferrit beschichtet. Also die aktive Substanz befindet sich auf der Oberfläche dieser Keramik, die durch Sonne bestrahlt wird. Die Sonne ist konzentriert, das heißt, die Abbilder der Spiegel überlagern sich auf der Oberfläche dieses sogenannten Absorbers. Da wird die Sonne absorbiert, in Wärme umgewandelt und läuft auch gleichzeitig die Reaktion ab. Deswegen nennen wir das Ganze auch Receiver-Reaktor, weil an der gleichen Stelle die Sonne empfangen wird und die Reaktion abläuft.
Pro Tag erzeugt der Solarturm so einige Kilogramm Wasserstoff. Und das mit einer Effektivität, die sich sehen lassen kann.
Bei Photovoltaik in Kombination mit Elektrolyse kommt man auf Jahreswirkungsgrad in der Größenordnung von vielleicht etwas mehr als 10%. Bei diesen solarthermischen Prozessen bin ich über 20%.
Verglichen mit Verfahren, die momentan Wasserstoff erzeugen, gibt es allerdings noch Verbesserungspotenzial.
Das ist in der Regel Dampfreformierung von Methan oder von Erdgas. Das ist natürlich noch deutlich günstiger, was die Produktionskosten angeht. Allerdings mit CO2-Emissionen ganz drastisch behaftet. Also wir arbeiten hier eher an Lösungen, die CO2-frei sind und die noch ein bisschen in die Zukunft hineinragen, was Ökonomie angeht.
Und auch Uwe Reimer, unser Brennstoffzellenexperte, ist optimistisch, dass erneuerbare Energien den Wasserstoffbedarf der Brennstoffzellen decken können.
Wir können Wasserstoff sehr gut aus Solarenergie und Windenergie herstellen und hätten dazu auch gleich eine Antwort auf die Frage, was wir denn mit dem Windstrom machen, wenn der Wind sehr stark weht, wir aber keinen großen Verbrauch haben. So hat also jede Technologie da ihre Nische und eine gesunde Energielandschaft wäre erst möglich, wenn man einen guten Mix aus allen verfügbaren Technologien zusammenführt, einem sinnvollen Konzept.
Die Gespräche mit Uwe Reimer und Martin Röb führte ich schon im April auf der Hannover Messe.
Energie ist
ein sehr rares Gut.
Sonne ist Energie.
Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
Und nun zu unseren Nachrichten.
Die große und die kleine Magellanische Wolke sind Zwerggalaxien, die unsere Galaxie, die Milchstraße, begleiten. Unter den zahlreichen Begleitgalaxien der Milchstraße gelten sie allerdings als Außenseiter, denn sie sind reich an Gas und unterscheiden sich in ihrer Form. Zudem spricht die schnelle Bewegung der Magellanischen Wolken dafür, dass sie erstmals an der Milchstraße vorbeifliegen und ursprünglich aus einer anderen Region des Universums stammen. Forscher haben deshalb versucht, mithilfe von Computersimulationen dem Ursprung der Magellanischen Wolken auf die Spur zu kommen. Ihre Rechnungen zeigen, dass die Magellanischen Wolken sich vor 4,3 bis 8 Milliarden Jahren in unmittelbarer Nähe zur Andromeda-Galaxie aufgehalten haben könnten. Die Astronomen schließen daraus, dass sich die jetzigen Begleiter der Milchstraße damals im Zuge eines großen kosmischen Ereignisses von Andromeda, der größten Galaxie der sogenannten lokalen Gruppe, abgelöst haben. In weiteren Simulationen stellten die Wissenschaftler das Milliarden Jahre alte Ereignis als Zusammenstoß zweier Galaxien dar. Dieser Zusammenstoß resultierte in einer kompletten Verschmelzung der beiden ursprünglichen Galaxien zur heutigen Andromeda-Galaxie. Teile eines durch die Kollision gebildeten Gezeitenarms lösten sich dabei ab, rasten Richtung Milchstraße und bilden heute die beiden Magellanschen Wolken. Die Forscher zeigten damit aber nicht nur, dass ein solches Szenario den Ursprung der Magellanschen Wolken erklären kann, sondern auch viele ungewöhnliche Eigenschaften von Andromeda, wie etwa die massereiche zentrale Verdickung der Galaxienscheibe und einen Strom alter Sterne im Inneren der Galaxie.
Diamant ist das härteste Material, das wir kennen und dient heute als ein unverzichtbares Industriewerkzeug. Trotzdem lässt auch er sich schleifen. Forscher konnten nun erstmals erklären, warum sich die Edelsteine trotz ihrer Härte überhaupt bearbeiten lassen. Diamanten werden industriell mit anderen Diamantsplittern bearbeitet. Dies funktioniert allerdings nur, wenn der zu schleifende Diamant sich in einem bestimmten Winkel zum Schleifrad befindet. Handwerker sprechen in diesem Zusammenhang häufig von weichen und harten Diamantseiten, Naturwissenschaftler bezeichnen das Phänomen als Anisotropie. Wissenschaftler vom Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik konnten nun enträtseln, wie diese Anisotropie der Diamanten erklärt werden kann. Dafür entwickelten sie ein mathematisches Modell, welches die Kraftfelder zwischen den einzelnen Atomen simuliert. Auf Basis dieses Modells haben sie die Bahnen von rund 10.000 Kohlenstoffatomen an der Grenzfläche der Diamanten berechnet. Mit ihren Ergebnissen lassen sich sämtliche Phänomene erklären, die beim Schleifen der Kristalle auftreten. Durch die Reibung zwischen Diamantsplittern und dem Rohdiamanten bildet sich eine neue, glasartige Kohlenstoffphase auf der Oberfläche des Diamanten. Diese ist in dem Moment gewissermaßen kein Diamant mehr. Die entstehende Kohlenstoffphase ist weniger fest gebunden und die Spitzen der Diamantsplitter können sie abkratzen. Wie schnell besagte Phase entsteht, hängt entscheidend von der Orientierung des Rohdiamanten ab und erklärt also die Anisotropie. Aber noch ein zweiter Effekt trägt dazu bei, dass die oberste Schicht des Edelsteins sich abtragen lässt. Die Kohlenstoffatome an der Oberfläche des Diamanten sind weniger stark gebunden als die in seinem Innern. Das liegt daran, dass sie weniger Bindungspartner in ihrer unmittelbaren Umgebung haben. Sie können also weitere Bindungen eingehen, zum Beispiel mit Sauerstoffatomen aus der Luft. Die O2-Moleküle verbinden sich mit den Kohlenstoffatomen zu Kohlenstoffdioxid und lösen sie so vom Kristallgitter.
SOFIA, das deutsch-amerikanische Infrarotobservatorium, hat in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember seinen wissenschaftlichen Betrieb aufgenommen. Das 2,5 Meter durchmessende Spiegelteleskop ist fest in einer umgebauten Boeing 747 SP eingebaut. Diese kann bis zu 12 Kilometer Flughöhe erreichen. Gemessen wurde mit der hochempfindlichen Infrarotkamera Forecast die Daten im spektralen Bereich von 5 bis 40 Mikrometern erfasst. Ziel der nächtlichen Beobachtungen war das Sternbild Orion mit seinen Sternentstehungsgebieten. Vom Erdboden aus ist Orion im Infrarotlicht wegen des Wasserdampfs in der Atmosphäre nicht so gut zu erkennen. In 11 Kilometern Höhe aber, der Arbeitshöhe von SOFIA, befinden sich 99% des Wasserdampfs unterhalb des Forschungsflugzeugs und so bietet sich dem Teleskop ein relativ freier Blick auf den Nachthimmel im Infrarotlicht. SOFIA ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und der NASA. Es ist vergleichbar mit einer fliegenden Sternwarte, die jeden Morgen zurückkehrt. Der Einsatz von SOFIA ist für 20 Jahre geplant. Ziel ist es, die Entwicklung von Milchstraßensystemen, Sternen und Sonnensystemen zu erforschen. Schon im Mai diesen Jahres hatte SOFIA einen ersten Testflug hinter sich gebracht. Der Beginn der wissenschaftlichen Beobachtungen markiert nun den Übergang von SOFIA hin zu einem fliegenden Routinebetriebsobservatorium. Die Wissenschaftler sind mit den Ergebnissen des ersten Forschungsfluges nach eigenen Angaben sehr zufrieden.
Am 6. Dezember haben kreative Nachwuchswissenschaftler in Berlin die Gelegenheit, ihr Forschungsthema auf dem 7. Berliner Science Slam zu präsentieren. Dabei soll es möglichst unterhaltsam zugehen. Langeweile und der inflationäre Gebrauch von Fachtermini sind tabu. Denn das Publikum bestimmt am Ende, wer Slam-Champion wird. Am Montag, den 6. Dezember um 20 Uhr im SO 36 in der Oranienstraße 190 in Berlin.
Fritz Bosch vom GSI in Darmstadt beschäftigt sich in der Vortragsreihe Wissenschaft für alle am 8. Dezember mit der Frage, ob unser blauer Planet ein Unikat im Universum ist. Der Vortrag richtet sich an alle an aktueller Wissenschaft und Forschung interessierten Personen. Der Eintritt ist frei. Am 8. Dezember um 14 Uhr im Hörsaal des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung in der Planckstraße 1 in Darmstadt.
In Münster haben Sternenfreunde am 10. Dezember für dieses Jahr die letzte Gelegenheit, sich von Jupiter zu verabschieden, der den Abendhimmel verlässt. Zuvor wird noch ein Blick auf die zunehmende Mondsichel geworfen, bevor sie im Westen untergeht. Andromeda-Galaxie, Plejaden und andere Sternhaufen sind die weiter entfernten Ziele dieses Abends. Treffpunkt um 19 Uhr auf dem Vorplatz des Westfälischen Landesmuseums für Naturkunde an der Sendrupper Straße in Münster.
Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Und übrigens, seit wenigen Tagen haben wir auch eine Facebook-Seite. Einfach in Facebook nach Welt der Physik suchen.
Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.